Ja, fliegende Wege, wie kommt man da drauf? Zeig schon mal in richtig dichtem Nebel jemanden hinterhergefahren. Ich erinnere mich an so eine Stelle, die ich mal gefahren bin. Von Oberfranken war das nach Kassel. Morgens war es schon neblig und abends zurück, war dunkel und Nebel durch den Thüringer Wald. Ich habe mir mal vorgemacht, man sieht vor sich Sache, dass ich ein LKW war. Weil den dann zu überholen, das war ganz schwierig. Und man weiß nicht, wann das nächste Auto kam. Aber es ging es am Autofahrer auch mal. Der hat sich auch mal das Rücklicht, das vorderen oder wahrscheinlich das Nebenschusslicht gehalten. Ist schön leer gefahren, nur nicht so viel Abstand, dass man ja nicht die Orientierung verliert und ungefähr weiß, wie die Straße lang geht. Und plötzlich bremst er so abrupt ab, dass der hintere Fahrer nicht mehr bremsen kann und fetten drauf. Und der steigt auf. Was bremsen hier so plötzlich? Sagt der Fahrer des ersten LKWs, Fahrer des ersten PKWs, Entschuldigung, ich bin in meiner Garage.
Wie geht es gesperrt?
Ich bin in meiner Garage. Der war nicht zu dicht draufgefahren. Als Priester war für diese Gruppe jeweils für eine Woche Dienst am Tempel zuständig. Und für die Gruppen, die zuständig waren, aus denen wurde der ausgelost, der dann ins Heiligtum gehen durfte. Denn da durfte man nicht einfach rein und rausgehen. Und er hatte dann die Aufgabe, das tägliche Räucheropfer zu bringen. Das war so ein bisschen eingeblendet, das habt ihr gesehen. Und dabei die Kerzen zu wechseln, das morgens und abends. Der Rauch war sowas wie das Symbol, wie die Gebete des Volkes, das draußen zu der Zeit vom Tempel stand und betete, zu Gott aufsteigen. Und der Priester selbst konnte hier auch ein persönliches Anliegen vor Gott bringen. Und das ist jetzt vor Augen, weil dieses Heiligtum durfte eben nicht jeder rein, auch nicht der Priester zu jeder Stunde, zu ganz wenigen festgesetzten Zeiten, und nicht jeder kam dran. Dann merkt man, dass das eine Situation für Zacharias war, wenn man vom weltlichen Ruf reden würde, er war ganz oben der Karriere. Höher konnte er nicht kommen. So nah in diesem Moment konnte er Gott nie wieder sein. Damals war die Heiligtum der Ort, wo Gott wohnte. So nahe durfte er Gott nie wieder sein in diesem Moment. Was für eine Ehre. Was für ein Höhepunkt für ein Leben mit Gott. Und als Zacharias auf diesem Höhepunkt ist, wir haben es nicht wirklich verstehen können, was gehört, lesen wir jetzt weiter. Wir lesen nächsten Vers, Vers 8. Und es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, dass seine Ordnung an der Reihe war, dass ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, das Räucheropfer darzubringen, und er ging in den Tempel des Herrn. Und die ganze Menge des Volkes stand draußen und betete zur Stunde des Räucheropfers. Da erschien ihm der Engel des Herrn und stand da an der rechten Seite des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er und es kam Furcht über ihn. Aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und du wirst Freude und Wonne haben und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Und Zacharias sprach zu dem Engel, woran soll ich das erkennen, denn ich bin alt und meine Frau ist betagt. Der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm werden und nicht reden können, bis zu dem Tag, an dem dies geschieht, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Ups, was ist denn da passiert? Das ging ja jetzt ein bisschen schnell. Gucken wir uns das noch einmal genauer an. Wie gesagt, Zacharias ist auf dem Höhepunkt seines Lebens und irgendwie, wenn man ihn so genau anguckt, jetzt kommen wir zur Überschrift, wird er beruflich und geistlich vernichtet. Warum? Er ist im Heiligtum in der Wohnung Gottes angekommen, er hat die Kerzen gewechselt, da das Räucheropfer angezündet, heute würde man vielleicht sagen, wenn einer so komisch ist, was er braucht, ist plötzlich wie, ja komisch, oder? Warum? Warum ist dieser tief fromme Zacharias, der sich jetzt mitten in der Wohnung Gottes befindet und dort mit allem rechnet, offensichtlich noch nicht mit Gott? Völlig überrascht. Lass uns mal genauer hinsehen. Zacharias ist bei Gott zu Hause. Wenn ich jemanden besuche, rechne ich damit, dass er da ist. Und er enttäuscht, wenn er nicht da ist. Aber Zacharias scheint hier gar nicht damit zu rechnen, dass er, wenn er Gott am nächsten ist, Gott trifft. Und noch weniger rechnet er wohl damit, dass er jetzt eine Antwort auf sein größtes Gebetsanliegen bekommt. Wenn ich jetzt Zacharias so sehe, mir so vor Augen male, dann würde ich sagen, er handelt wie ein Profi, er tut einfach seinen Job. Ich möchte mit euch mal einen Zeitsprung machen zu den Priestern des 21. Jahrhunderts, zu uns. Zu denen, die nicht mehr täglich vor den heiligen Thron Gottes treten dürfen, die nicht darauf angewiesen sind, nach Jerusalem in den Tempel zu fahren, der ja nicht mehr steht, sondern denen Gott durch seinen Geist persönlich wohnt. In uns. Paulus hat geschrieben, 1. Petrus 2, Vers 5, auch ihr als lebendige Steine, erbaut euch zum geistlichen Haus und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Dass jeder von uns ist ein lebendiger Stein, in dem Gott durch seinen Heiligen Geist wohnt. Wir sind Gott noch viel näher, als es Zacharias sein konnte. Und darum sollen wir wie Zacharias Gott auch Opfer bringen, und zwar Opfer, die ihm gefallen. In Römer 12, Vers 1 heißt es, schreibt Paulus, ich habe euch vor Augen geführt, Brüder, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges, heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Also wenn wir uns Gott zur Verfügung stellen, sind wir Priester. Was Priester haben, uns Gott zur Verfügung stellen, dann ist es das Opfer, das wir Gott bringen. Und nochmal, wir sind noch viel dichter dran als Zacharias an Gott. Und jetzt frage ich mich als Weise an dieser Stelle, wie ist unsere Einstellung, wenn wir beten? Rechnen wir damit, dass Gott da ist und dass er zu uns reden könnte? Stell dir vor, du betest und Gott antwortet. Oder du rufst um Hilfe und Gott hilft. Ganz oft kommt dann der Satz, ja, wäre ja eigentlich schön. Aber rechne ich damit? Rechnest du damit? Rechnete Zacharias damit? Du liest die Bibel, super, aber rechnest du damit, dass Gott durch sein Wort plötzlich ganz konkret was in dein Leben hinein sagt? Tut er. Das finde ich spannend. Überraschend, ermutigend, ermahnend. Er tut es. Oder du gehst in den Gottesdienst, in den Haus, Bibel, Jugendkreis. Rechnest du dir im Moment damit, dass Gott für deine ganz persönliche Situation eine Antwort hat? Und wenn wir so aktuelle Anliegen haben, für die wir gerade beten, die noch heiß sind, dann mag das zutreffen, dass wir darauf warten und mit einer Antwort rechnen und hoffen und gespannt sind. Und Gott antwortet ja oft. Manchmal erleben wir es früher, manchmal später. Aber wie ist es bei diesen Themen, die wir für uns eigentlich längst abgeschlossen haben, die wir mal gebetet haben, wie bei Zacharias, die Kinderfrage ist lang her, unrealistisch. Wie ist es bei den Themen, wo du mittlerweile resigniert hast? Wärst du dann nicht ebenso überrascht, wenn Gott dir nach 30, 40 oder 50 Jahren plötzlich und unerwartet eine Antwort gibt? Vielleicht geht es euch anders, aber ich denke an dieser Stelle manchmal, irgendwie bin ich wie Zacharias. Kommt mir bekannt vor. Und ich glaube, dass ich auch manchmal genauso geistlich vernebelt bin. Ich stehe hier vorne und predige, müsst ihr mir auch gerne manchmal denken, du predigst das, aber selber musst du es auch buchstabieren. Ist nicht ein Selbstläufer in einem klaren Blick. Zurück zu den Zacharias damals. Zacharias Verhalten hat schon so eine eigentümliche Situationskomik in sich, wie ich eben schon sagte. Ich finde das einfach schon ein klasse Bild, wenn der Mann Gottes im Haus Gottes mit allem rechnet und nicht mit Gott. Ist doch eine Situationskomik, oder? Der Mann Gottes im Haus Gottes rechnet mit allem und nicht mit Gott. Und ich glaube, ihr sollt daraus das eine lernen, sagt niemals nie, bei Gott geht nämlich immer noch was. Lass mich Mut machen, bei Gott geht immer noch was. Für Zacharias war das nur eine schmerzliche Erfahrung, und dass der Unglaube des sonst so gläubigen Zacharias so unmittelbar und unvermittelt bestraft wird, ist das nicht eine zu harte Strafe? Denn so ganz menschlich gesprochen war das doch durchaus begründet, so seine Zweifel. Wo soll denn jetzt noch ein Kind herkommen? Ich kann nicht mehr, meine Frau konnte noch nie und jetzt im Alter her gibt es sowieso nichts mehr. Da ist die Frage, wie soll das denn möglich sein? Die braucht der Hand. Vielleicht nebenbei gesagt, könnte man ja auch sagen, dass der Heilige Geist Kinder zeugen kann. Man hat Elisabeth und Zacharias erst 6 Monate später an Maria erfahren. Das konnten sie ja noch nicht wissen, oder?
Ja, doch.
Kommen wir gleich mal drauf zurück. Zunächst wird diese Strafe aber etwas hart. Und am liebsten würde ich den Zacharias in Schutz nehmen und sagen, lieber Engel Gabriel, als Engel hast du nur diesen einen Auftrag, Gottes Wünsche, postwendend, ohne Kommentar, ohne Einwand umzusetzen. Das ist dein Job, dafür bist du da. Aber Zacharias ist nur ein Mensch, er ist kein Engel. Musst du ihn wegen dieser elektrischen Fragen, diesem leichten Hauch des Zweifels, gleich so hart strafen? Bei Abraham und Sarah ist das doch auch anders gegangen. Ne? Als Sarah lachte und Abraham sagte, wie soll das gehen? Sind das nicht Argumente, die für Zacharias sprechen könnten? Wobei, jetzt komme ich jetzt des ersten Einwand zurück. Von Abraham und Sarah konnte Zacharias sehr gut wissen. Das hat er garantiert gelehrt, die Geschichten. Und noch mehr, er wusste auch, dass Isaac geboren wurde. Er kannte die Geschichten von Rahel, von Hannah und Samuel. So gesehen, ich habe eigentlich glauben können, dass das ihm auch passiert, was Gott bei anderen in der Bibel schon vorher getan hat. Eigentlich hätte er glauben müssen. Und eigentlich wäre es die richtige Situation gewesen, zu sagen, jetzt Halleluja, jetzt bin ich dran. Das, was andere leben dürfen, darf ich jetzt auch erleben. Was sagt er? Hä? Wie soll das gehen? Das ist die Spannung. Das ist die Spannung, die wir auch erleben. Ich frage mich, ob viele dieser Entschuldigungen, die ich hier gern als Ausreden für Zacharias vorbringen möchte, damit zu tun haben, weil ich genau weiß, ich hätte genauso reagiert. Und wahrscheinlich hätte ich genauso reagiert. Und das, obwohl ich 2000 Jahre später lebe, die Bibel weitergeht, und der Geist Gottes in mir. Und ob mir die Strafe vielleicht deswegen so nahe geht, weil ich fühle, dass mein Glaube, der so viel mehr Grund und Erfahrung hat, als es für Zacharias mit seinem Wissen damals möglich war, auch nicht größer ist. Jedenfalls kann ich mit Zacharias sehr gut mitfühlen. Und das Gute an der Bibel aber ist, wichtiger als unsere Gefühle sind Gottes Fakten. Fakten, die Gott hier schafft. Fakten, die uns helfen, von uns weg auf ihn zu sehen, und darum geht es. Auch bei Zacharias. Und jetzt fällt auf, die Fakten, die Zacharias hier erfährt, die er scheinbar völlig überhört hat, in diesem Moment. Das ist das, was mit seinem Sohn einmal werden soll. Welche Funktion, welchen Sinn es hat, dass er es jetzt seinen Sohn bekommt. Denn Gott hat den Überblick. Und wenn Gott Fakten schafft, dann hat er schon längst einen Plan. Und dann sieht Gott längst klar, wo wir noch alles vernebelt sind oder auch da, wo wir resigniert haben. Gott geht seinen Weg trotzdem gerade weiter. Hat Zacharias hingehört, wie Gott ihm sagen, ausrichten ließ? Du wirst viel Freude an und mit ihm haben? Das war doch die Antwort auf sein größtes Gebetsanliegen. Das heißt, Gott hat sehr genau die Leiden von Elisabeth und Zacharias über all die Jahre und Jahrzehnte hinweg gesehen. Ihre Trauer, ihr Leiden. Du wirst Freude haben. Das heißt, nie hat Gott Zacharias und Elisabeth aus den Augen verloren. Und Gott hat auch immer gewusst, was er diesem Paar zumuten kann, was nicht. Und Gott wusste offensichtlich, dass dieses Paar mehr verkraften kann als andere. Und Gott wusste aber auch, dass er mit diesem Unmöglichen möglich machen ein deutliches Zeichen in der Weltgeschichte setzen möchte. Und das finde ich in der Bibel immer wieder interessant. Bei Abraham, Sarah, bei Samuel und so weiter. Wenn Unmögliches Gott möglich macht, oder Gott lässt manche das unmöglich werden, um zu zeigen, dass er es möglich machen kann. Dass er Zeichen setzen will, dass er Akzente setzt. Im Unterstrich, jetzt bin ich am Handeln. Achtet man übrigens mal darauf. Das kommt ganz oft vor, dass erst eine unmögliche Situation eintreten muss, weil Gott sagt, hey, aber ich bin es, der hier handelt. Und wo du am Ende bist, bin ich lange nicht am Ende. Und das allergrößte Zeichen, das Gott setzt, ist, und das Außergewöhnlichste überhaupt, ist doch dann, wenn Jesus wiederkommt. Und das Zeichen davor, wo Jesus gekommen ist, die Geburt. Und diese außergewöhnliche Handschrift Gottes, dass Jesus kommen wird, ist so außergewöhnlich, dass es schon eine Generation vorher quasi anfängt, bei ihm ankündigt. Dass schon bei Zacharias und Elisabeth deutlich wird, der, der auf ihn hinweist, selbst da ist Gott schon am Handeln. Jesus kommt nicht zufällig irgendwann, es ist der Plan Gottes. So wie Johannes der Täufer zur Welt kommt, macht Gott klar, Moment, das Menschenmögliche vorbei ist, fange ich an. Und das tut er immer, nicht mit Engeln, mit Menschen, die ihn lieben, mit Menschen, die ihm vertrauen, mit Menschen, die es zulassen, auch wenn sie nicht alles richtig machen. Das ist nicht schön. Keiner dieser Vorbilder hat alles richtig gemacht. Keiner dieser Vorbilder hat der Glaubenszeit. Aber sie haben mit Gott mitgemacht. Vielleicht mal Zacharias auch sagen, den Gott liebt, den züchtigt er. Diese Zucht ist ziemlich harmlos, bin ich noch auf das Ganze gesehen. Aber eins wird uns der Tatsache, durch diese Tatsache an Zacharias nun auch deutlich, selbst wenn unser Glaube schwächelt, geht Gott diese Wege mit. Selbst wenn der Glaube schwächelt, geht Gott diese Wege mit. Zacharias begann jetzt eine Zeit des Schweigens. 9 Monate musste er stumm sein. 9 Monate konnte er nicht predigen, nichts von Gott erzählen. Höchststrafe für einen, der davon lebt, dessen Job das ist. Überhaupt nichts reden, darum kein Priesteramt ausüben, sich immer nur mit Händen und Füßen und schriftlich mitfallen. Wir machen es manchmal so Spiele, wo man dann so gestikulieren muss, die anderen müssen raten, was das ist, aber wenn du nur so mit deiner Frau und deinem Mann unterhalten kannst und mit allen anderen, schwierig. Und so viel Papier, wie wir heute hatten, die damals auch nicht. 9 Monate lang hatte also Zacharias viel Zeit, das Erlebte zu verarbeiten. Man kann auch sagen, Gott gab ihm diese Monate und er ging sie mit ihm. Auch im Tempel, im Heiligtum, hat der Engel zu keiner Zeit angedeutet, dass der Zweifel, den Zacharias hier offengelegt hatte, dazu führen könnte, dass Gott nun ohne ihn weitermachen würde. Das war überhaupt kein Thema. Und diese sogenannte Züchtigung, die Zacharias erlebte, war 9 Monate Denkzeit, die er haben sollte. Und wer jetzt sagt, 9 Monate ist schon lang, ja, ist lang. Und mal weiterlesen, ab Vers 64 folgende, wenn dann der Lobgesang des Zacharias kommt, nachdem er wieder reden kann, dann können wir ahnen, was in ihm in diesen 9 Monaten aber abgelaufen ist, was er mit Gott erlebt hat. Wie es aus seinem Mund heraussprudelt und deutlich wird, dass das Schweigen seiner Beziehung zu Gott gut getan hat, und ihm offensichtlich zum Segen wurde. Dass das keine verlorene Zeit, sondern eine sehr gesegnete Zeit für ihn war. Und es wird auch deutlich, aus dieser Schwächephase des Glaubens, da wuchs bei Zacharias eine neue Glaubensstärke. In der Geschichte sind wir noch nicht ganz so weit, blenden wir nochmal zurück. Also Zacharias noch im Heiligtum, die Gemeinde steht raus und betet und war gespannt, dass der Zacharias rauskommt. Und Zacharias weiß, ich muss jetzt da raus und ich kann nichts mehr sagen. Peinlich. Ich glaube, ich wäre lieber drin geblieben. Durfte ja auch nicht. Er muss jetzt vor der Menge von Betern erscheinen, die vor dem Tor erwarteten. Lesen 21, 22. Und das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er aber herauskam, konnte er nicht mit ihnen reden. Er hat immer den Segen normalerweise so gesprochen, konnte er nicht machen. Und sie merkten, dass er eine Erscheinung gehabt hatte im Tempel und er winkte ihnen und blieb stumm. Die draußen bleiben mussten, haben natürlich von ihm allen nichts mitbekommen. Aber für sie war das nicht spannend, interessant, klar, der hat was Besonderes erlebt. Der hat eine Erscheinung gehabt. Logisch, er war im Haus Gottes, hat Gott erlebt. Das wussten die, die draußen waren. Die Peinlichkeit muss Zacharias hier durch, aber sie lichtet sich dann und sein ganzes Leben wird jetzt deutlich, dass Gott den Nebel über dem Leben des Ehepaars gelichtet hat. Denn nach 9 Monaten haben alle gesehen, dass das Kind kommt. Die 9 Monate musste er noch durchstehen. Trotz aller Peinlichkeiten, trotz aller Fragen. Aber jetzt wurde deutlich, was ihm bislang in ihrem Leben unklar gewesen war, bekam plötzlich Einsicht. Spät und auch längst unerwartet hat sich Gott aber auch noch vor den anderen zu seinen Leuten gestellt. Die immer den Makel hatten, wieder los, auch Priester. Und jetzt plötzlich ein ganz besonderes Kind. Das heißt, auch vor allen anderen Leuten, die so gedacht haben mögen, hat Gott sie vor seinen Zacharias, vor seine Elisabeth gestellt. Sie sind heute meine Diener. Und jetzt passiert was ganz Besonderes. Und sie wussten, jetzt würde keine Frage mehr kommen, was sie denn getan haben, dass sie keine Kinder hatten. Im Gegenteil, alle würden erzählen, von den, das sind die Eltern von Johannes. War ein ganz besonderer Mann. Und doch blieb die Zukunft des Johannes für sie, es bleibt wieder beim Leben. Das wussten sie nicht, was kommt. Noch, das war gut so. Ich gehe mal davon aus, dass Elisabeth und Zacharias aufgrund ihres Alters längst in der Ewigkeit waren, als ihr Sohn gefangen genommen und geköpft wurde. Und das damit die Aussage, die der Engel ihnen machte, war für sie wahr. Sie werden nur Freude an ihm gehabt haben. Das Leiden mussten sie nicht mehr mitmachen. Davon gehe ich aus. Steht nicht in der Bibel, aber ist rein rechnerisch sehr wahrscheinlich. Sie werden nur Freude an ihm gehabt haben. Und so ist Gott. Zielstrebig wieder voran. Er hält an uns fest, hält auch unsere schwachen Momente unseres Glaubens locker aus. Und wenn wir sie auch aushalten, werden sie unseren Glauben gut tun und werden uns zum Segen werden. Denn Gott sieht klar, auch wo wir völlig benebelt sind. Seine Wege sind für uns immer gangbar, nie unmöglich und am Ende auch immer gut. Auch wenn wir uns manchmal an seinem Stecken und Stab sagen, wie es für ein Dunkelheit der Regel, ich betraste mein Nebel, durch den Nebel tasten müssen. Der Stecken und Stab steht da, Jesus ist da, sein Wort ist da, da kann ich mich Schritt für Schritt weiter annehmen. Vom Ende her gesehen lichten sich die Nebel und ich möchte schließen mit einer Aussage von Martin Luther. Die Wege Gottes sind wie ein hebräisches Buch, das man nur von hinten lesen kann. Man muss durch den Nebel durch sein, um zu sehen, wo man angekommen ist. Amen.